Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske am Mikrofon. Willkommen zum Büchermarkt. Seit 10 Jahren arbeitet der S. Fischer Verlag in Frankfurt an einer Werkausgabe des chilenischen Autors Roberto Bolaño. Jetzt ist ein neuer Roman erschienen. Dazu später mehr. Zunächst aber schauen wir uns ein Buch an, das 2017 für den französischen Prix Goncourt nominiert war. Immerhin. Véronique Olmy ist die Autorin. Sie wurde 1962 in Nizza geboren, ist Dramatikerin und sie hat ein knappes Dutzend Romane geschrieben. Soeben ins Deutsche übersetzt wurde ihr jüngster Roman und der hat ein historisches Vorbild, nämlich die Ordensschwester Josephine Bakita. Josephine Bakita wurde 1869 im Sudan geboren. Als Kind wurde sie von Sklavenhändlern verschleppt und kam später auf Umwegen nach Italien. 1895 trat sie dem Orden der Canossianerinnen bei und wird heute in der katholischen Kirche als Heilige verehrt. Seit 2015 gibt es in ihrem Namen ein Gebet gegen Menschenhandel. Bakita erlebte in ihrem Leben schwerste koloniale Gewalt und so viele Wechselfälle, dass die Nacherzählung ihres Lebens leicht zum Sensationsstoff geraten kann. Wie sich die Autorin Véronique Olmy hier aufgestellt hat, das weiß unsere Mitarbeiterin Laura Ewert.
Sie nannten sie Bakita, die Glückliche. Das Mädchen, das mit 7 Jahren aus ihrem Dorf in der Nähe von Darfur von arabischen Menschenhändlern gestohlen wurde.
Wenn du schreist, töte ich dich. Sie schleifen sie fort wie eine tote Gazelle. Sie ist nackt, wie alle Kinder ihres Dorfes.
Bakita wird über Berge getrieben, an Ketten gezogen, ausgepeitscht, bespuckt, in ein Loch gesperrt. Sie wird als Sklavin verkauft, muss ihren Körper hergeben, ihren Willen und ihre Erinnerung an ihren ersten Namen und ihre Sprache. Dieses Mädchen gab es wirklich. Als Josephine Bakita wurde sie weltbekannt und im Jahr 2000, 53 Jahre nach ihrem Tod, von Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Die französische Schauspielerin, Dramatikerin, Bestsellerautorin Véronique Olmy beschreibt in ihrem 11. Roman die 78 Lebensjahre dieser Frau. Das, was über sie bekannt ist, und den Rest schmückt sie eindrucksvoll und detailliert aus. Die Autorin versucht dabei, das Unbegreifliche zu beschreiben, das Bakita in den Jahren ihrer Gefangenschaft erlebte. Bei Olmy muss sie mit ansehen, wie kraftlose Sklaven sterbend am Wegesrand zurückgelassen werden oder wie ein schreiendes Baby an einem Felsen totgeschlagen wird, weil die Mutter es nicht beruhigen kann. Bakita muss für die Kinder ihres Herrn, die kaum älter sind als sie, einen Affen spielen, sie auf ihrem Rücken wie ein Pferd tragen, deren großer Bruder vergeht sich anschließend an ihr. 4 Jahre verbringt Bakita bei dieser Familie eines türkischen Generals, der mit ihr gerne das Lappenspiel spielt.
Der Herr lässt sie rufen. Sie eilt herbei, sie verneigt sich, sie bittet um Verzeihung. Er befiehlt ihr, sich aufzurichten, sie richtet sich auf. Plötzlich packt er ihre sprießenden Brüste und dreht sie, als wollte er einen Lappen auswringen, als wollte er sie von ihr lösen, sie aus ihrem Körper reißen, sie verschwinden lassen. Sie glaubt, der Herr habe diese Folter für sie erfunden, wegen etwas, was sie getan hat, was sie darstellt.
Bakita wird mit Narben verziert, indem man ihr Schnitte zufügt und die Wunden mit Salz füllt, bis sie ohnmächtig ist. Immer wieder kämpft sich die junge Frau aus dem nahenden Tod zurück ins Überleben, das sie hungernd, durstend und stumm schreiend wie ein Tier verbringt. Als sie 13 ist, wird sie an einen italienischen Konsul verkauft, der in seine Heimat flieht, als im Sudan Aufstände gegen die ägyptischen Besatzer beginnen. Nach langen Flehen nimmt er Bakita mit nach Italien. Dort lässt er sie allerdings nicht frei, sondern übergibt sie einem Freund. Dessen Frau Maria Micheli behandelt Bakita nur wenig besser. Doch die Sklavin rettet das Leben von Michelis neugeborener Tochter und muss sich fortan um dieses Kind kümmern, das zu Bakita nicht Mama sagen darf. Doch zum ersten Mal ist die junge Frau nicht ganz alleine. Es passiert also viel im Leben von Bakita, bis sie in ein Kloster aufgenommen wird. Erst dort lernt sie, Menschen ins Gesicht zu sehen, sie spricht ihr erstes Nein und entscheidet sich für einen neuen Herrn, Gott. Der soll sie von all ihrer Schuld freisprechen. Er ist von nun an ihr Elternersatz und Lebensinhalt. Wahrscheinlich ist es etwas zu viel, was in diesem Leben passiert, das die Autorin in ihrem Roman aufschreiben will, sodass es schwerfällt, wirklich Anteil an diesen Grausamkeiten zu nehmen. Olmy jagt ihrer Protagonistin und ihren Schicksalsschlägen hinterher. Ihr Schreiben ist rhythmisch, wie Atem, der im ständigen Seufzen endet. Sie lässt Vergewaltigung merkwürdig angedeutet, schaut an Kapitelenden raunend in Bakitas dunkle Zukunft, schreibt von Männern, die Bakitas Leben verändern werden. Und so ergibt sich eher eine Aufzählung ohne Hoffnung als eine klassische Erzählung mit Entwicklung. Es tauchen so viele Figuren auf, dass Olmi gut daran tut, einzelne Abschnitte des Lebens samt ihrer Beteiligten auf den über 400 Seiten immer mal wieder zu wiederholen. Der erste Teil des Buches endet in einem dramatischen Finale, in dem Bakita ihre Ziehtochter verlassen muss, um frei zu sein.
Sie schlägt mit der Stirn gegen den Boden. Man räumt den Saal. Man bringt das kleine Mädchen hinaus, das brüllt. Man bringt es weit weg. Während Maria Micheli Bakita anschreit, Undankbare, Undankbare, wie ein Fluch. Bakita hört nichts mehr. Weder die Liebe noch den Hass. Weder den Abschied noch das Urteil. Jenen Satz, auf den sie seit 13 Jahren wartet. Ich erkläre die Moretta für frei. Sie hört ihn nicht.
Man hört fast den Tusch, die dramatische Musik dazu und man sehnt sich nach etwas Humor, Kritik, einer zweiten Ebene, irgendetwas, das die Grausamkeiten einordnet. Aber man muss Plattitüden überstehen wie, man wisse nie, wohin uns das Leben führe, die Mutterliebe sei die einzige, die größte Liebe, man seufzt laut beim Lesen. Erst im zweiten Teil wird der Anspruch des Buches deutlicher. Hier jagt die Autorin nicht nur Bakitas Pein, sondern durch die europäische Geschichte des beginnenden 19. Jahrhunderts. Kriege, Machtwechsel, Mussolini, Rassengesetze. Und auch in ihrem zweiten Leben als Ordensschwester wird Bakita nicht unbedingt frei. Denn im Glauben ist sie wieder Dienerin, ohne Willen, ohne Recht auf Nähe, Liebe, eigene Kinder und Entscheidungen. Sie kümmert sich aufopfernd um Waisen, die sie mit Wasser bespritzen, um zu schauen, ob die schwarze Farbe abgeht. Sie wird berühmt. Menschen kommen, um sie anzustarren, um sie zu malen, um sich vor ihr zu fürchten. Man schreibt ein Buch über ihre schrecklichen Erinnerungen, mit dem sie durch das Land touren muss. Zwar prüft und begafft man sie wie damals auf den Sklavenmärkten, aber ihre Rettung, ihre Missionierung trägt zum guten Gewissen der Italiener und der Katholiken bei. Bakitas Leben hat einen Sinn. Im Februar dieses Jahres hat Papst Franziskus zuletzt an die Heilige erinnert und zum Gebet gegen Menschenhandel aufgerufen. Monate später liest man von 39 vietnamesischen Leichen in einem Kühl-LKW in England. So sieht Sklavenhandel heute aus. Bakita handelt von ganz aktuellen Themen. So wird die New York Times auf dem Buchrücken der deutschen Ausgabe des Romans zitiert. Aber was diese Themen noch sein könnten, das bleibt etwas unklar. Vielleicht ist es der Rassismus, dem die schwarze Frau ausgesetzt ist, vielleicht die Gewalt, die Frauen erleben müssen. Aber um es als einen solchen kritischen Beitrag zu heutigen Zuständen zu lesen, muss man an dem Kitsch in Sätzen wie diesen vorbei.
Das Leben ist ein einziges Zusammentreffen, wild und voller Wunder. Man lebt, man liebt und man verliert die, die man liebt. Dann liebt man erneut und es ist immer derselbe Mensch, den man in allen anderen sucht.
So bleibt der Roman Bakita ein Buch für Leser und Leserinnen mit Interesse an Geschichte, an Kirche und Sinn für ein bisschen Pathos. Für alle anderen ist er eher eine Qual.
Meint Laura Ewert zu Bakita, dem neuen Roman von Veronique Olmi. Aus dem Französischen übersetzt hat Claudia Steinitz, erschienen bei Hoffmann und Campe in Hamburg. 416 Seiten, 25 Euro. Und damit kommen wir mit Roberto Bolaño zu einem herausragenden Autor der lateinamerikanischen Literatur. Der Chilene Bolaño wurde nur 50 Jahre alt. Er verließ seine Heimat nach dem Putsch gegen Salvador Allende und starb im Jahr 2003 im spanischen Exil. Bolaño war ein hochproduktiver Autor. Er hatte seine Wurzeln als Lyriker im Surrealismus und seine Romane stehen in der Tradition der lateinamerikanischen Avantgarde. Die Romane sind dabei höchst unterhaltsam. Das werden Sie gleich hören. Einige wurden auch im Spanischen erst posthum veröffentlicht und in Deutschland kann man den Autor seit 2009 in einer Erstausgabe des S. Fischer Verlags entdecken, Heinrich von Behrenberg übersetzt. Soeben erschienen ein Roman aus dem Jahr 1999, Monsieur Pain heißt er, und er führt nach Paris und in die Zeit des Spanischen Bürgerkriegs. Martin Grumpholz hat ihn für uns gelesen.
Jetzt wird er berühmt, sagt Monsieur Blockmann mit dem Lächeln eines Eingeweihten und dem Blick auf die Uhr. Die Rede ist von César Abraham Vallejo Mendoza, einem peruanischen Schriftsteller, der im April 1938 im Alter von 46 Jahren in Paris starb, und zwar an einem nicht mehr endenden Schluckauf. Vallejo gilt als ein Vertreter der spanischsprachigen Avantgarde. Roberto Bolaño, den man ebenfalls als einen solchen Vertreter der Avantgarde bezeichnen kann, hat diese Figur also nicht erfunden. Der Chilene liebt die Vermischung realer und fiktiver Personen und Ereignisse in seinen literarischen Tableaus. Sie ist sein Markenzeichen. Der zitierte Satz steht am Schluss des Romans, der mit dem besagten Blick auf die Uhr abrupt endet. Monsieur Pin, Franzose, ist ein Kriegsinvalide und ein Vertreter des Mesmerismus, jener schillernden Heilmethode, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts von dem Deutschen Franz Mesmer entwickelt wurde. Pierre Pin wird den armen Poeten Vallejo, über dessen Krankheit man nichts Genaues erfährt, nicht retten können. Aber das bizarre Schluckaufmotiv ist auch nur einer von vielen Gegenständen und Handlungsfäden des Romans, die sich am Ende keineswegs in Wohlgefallen auflösen. Franz Mesmer vertrat die Ansicht, die Wurzel sämtlicher Krankheiten sei eine nervöse Störung. Einer solchen chronischen nervösen Störung unterliegt offenbar auch der Titelheld des Romans, der überall Gespenster, Verschwörungen und obskure Gefahren erblickt. Über seine eigene Vorgeschichte teilt er erst in der Mitte des Romans ein paar magere Details mit. Pierre Pin wurde im Ersten Weltkrieg lebensgefährlich verwundet.
Von da an, ausgerüstet mit einer bescheidenen Invalidenrente und vielleicht um meine Ablehnung einer Gesellschaft auszudrücken, die mich in aller Ruhe dem Sterben überantwortet hatte, ließ ich alles hinter mir, was für die Karriere eines jungen Mannes als nützlich hätte gelten können, und ergab mich den okkulten Wissenschaften. Ich beschäftigte mich damit auf systematische, geradezu rigorose, manchmal fast elegante Art und Weise zu verarmen.
Im April 1938 spielt die Geschichte. Pin ist inzwischen 44 Jahre alt, Junggeselle und in eine gewisse Madame Renaud, eine Witwe, verliebt. Von ihr erhält er den Auftrag, sich um den todkranken Vallejo zu kümmern. Der Mesmerist gilt als letzte Hoffnung. Die Ärzte haben den Dichter aufgegeben und betrachten Pins Auftauchen mit Argwohn. Bei seinem zweiten Besuch in der Klinik wird ihm schlicht der Zutritt verwehrt. Das mysteriöseste Motiv der Geschichte stellen indes zwei Spanier dar, dubiose Gestalten, die in unterschiedlichen Verkleidungen auftauchen, den Helden mit 2000 Francs bestechen und offenbar ein Interesse an Vallejos Tod haben. Warum das so ist, bleibt im Dunkeln. Denn Bolaño entwickelt bereits in diesem frühen Werk seine kryptorealistische Erzählstrategie. Die entscheidenden Zusammenhänge werden nicht erklärt. Die Einbildung kann sich alles einbilden, heißt es einmal vielsagend. Jedenfalls stellen die beiden Spanier das Bindeglied zu einer weiteren Figur namens Plumeur Boudou dar, einem Jugendfreund von Pin, der sich den spanischen Faschisten angeschlossen hat. Die Geschichte spielt ja während des spanischen Bürgerkriegs. Die Einbildung, die Imagination wird zum Motor des Romans. Die Einbildungskraft des Protagonisten, die man auch Paranoia nennen könnte, ebenso wie die Erfindungsgabe des Autors. Einmal wird das Motiv der Verfolgung umgedreht. Plötzlich sieht Pin einen der obskuren Spanier über die Straße gehen und setzt ihm nach.
In der Ferne war Donnern zu hören. Das schien den Spanier zu interessieren. Was will der Mann, ging es mir durch den Kopf, dass ich ihm hinterherlaufe? Es war die einzig mögliche Schlussfolgerung. Ich fühlte mich niedergeschlagen. Zu schreien war eine andere Möglichkeit. Wer war der Verrückte, er oder ich? Mir liefen Schauer durch den ganzen Körper, kein Zweifel, ich wurde krank. Aber trotzdem war mein geistiger Zustand immer noch wacher Natur. Ich war immer noch offen für Neugier, für seltsam vertrauliche Mitteilungen, die geflüstert durch diese unwirklichen Straßen schwebten.
Roberto Bolaño führt den Helden dann in eine leerstehende Lagerhalle, aus der Pin keinen Ausgang zu finden vermag. Er nächtigt in einer Badewanne und vernimmt plötzlich ein Geräusch, das er sich nicht erklären kann.
Plötzlich löste sich das Geräusch von der Wand und begann, sich durch den herumliegenden Schrott hindurchzubewegen. Es musste also irgendwann rechts von mir auftauchen. Ich legte mich, soweit es ging, auf die Seite, den Hals schief gegen die gerundete Seite der Badewanne gedrückt. Inmitten der Dunkelheit erriet ich eine zitternde Gegenwart. Ich wusste mich beobachtet. Dann zählte ich bis drei, wollte das Streichholz anzünden, musste aber feststellen, dass ich es gar nicht mehr in den Fingern hielt. Zusammengerollt am Boden der Badewanne, in der idealen Haltung eines Opfers, suchte ich nach einem weiteren Streichholz.
Ich wusste mich beobachtet oder ich wähnte mich beobachtet. Das macht dir keinen Unterschied. Entscheidend ist das subjektive Gefühl des Ich-Erzählers. Und dass das unsichtbare Element, wie der Dichter Vallejo, einen Schluck auf hat, sorgt für eine weitere bizarre Pointe. Zu einem Showdown kommt es nicht. Der Erzähler schläft ein, wacht auf und fühlt sich wie ein verwirrter Teufel inmitten eines viel zu groß geratenen Labyrinths. Das Labyrinth scheint ausweglos. Andererseits heißt es an einer anderen Stelle, der Kreis öffnet sich an dem Punkt, wo man es am wenigsten erwartet hätte. Beschreibt der Satz einen Erfahrungswert oder ist er nur Ausdruck von gelegentlichem Zweckoptimismus? Auch das ist schwer zu entscheiden. An einem Kulminationspunkt seines Interesses, nämlich bei der umschwärmten Madame Renaud, versagt Monsieur Pin jedenfalls komplett.
Sie betrachtete mich, und einen Augenblick danach teilten sich ihre Lippen zu einem großen Lächeln. Sie wollte etwas sagen, hielt dann jedoch inne. Unter den unzähligen Dingen, die sie hätte sagen können, stellte ich mir einen ebenso abwegigen wie zärtlichen Satz vor, den einzigen, den ich nicht zu hören wünschte oder den anzuhören ich mich nicht traute. Ich war ein Feigling, und dafür bezahlte ich.
Der letzte Satz, ich war ein Feigling, ist von einer seltenen Klarheit. Wieso Pin jedoch von Madame Renaud eine Liebeserklärung zu hören erwartet und dann wiederum nicht, bleibt sein Geheimnis. Der Roman spielt innerhalb von 14 Tagen. Vallejo stirbt am 15. April. Am 20. erfährt Monsieur Pin davon, und zwar aus dem Mund der Madame Renaud, die er zufällig auf der Straße trifft. Jener Monsieur Blockmann, der mit einem Blick auf die Uhr Vallejos künftigen Ruhm prophezeit, wird als ihr Verlobter vorgestellt. So rundet sich die Geschichte, ohne dass sich jedes ihrer Rätsel auflöste. Sie steht am Anfang des imponierenden Werks. Ihr Reiz besteht darin, dass sie viele der Qualitäten des Roberto Bolaño in Nuze bereits enthält. Auch der Chilene sollte berühmt werden, was zum Zeitpunkt, als er Monsieur Pin schrieb, noch nicht abzusehen war.
Das sagt Martin Grumpholz zu Roberto Bolaño, Monsieur Pin. Aus dem Spanischen übersetzt hat Heinrich von Behrenberg, erschienen im S. Fischer Verlag in Frankfurt. 175 Seiten, 21 Euro. Es gibt darin ein Nachwort des Autors, in dem man erfährt, dass der Schriftstellerkollege César Vallejo tatsächlich an chronischem Schluck auflitt. Was wäre die Literaturgeschichte ohne ihre Anekdoten? Keine Anekdote, sondern schöne Realität ist es, dass Milan Kundera 40 Jahre nach seiner Ausbürgerung die tschechische Staatsbürgerschaft zurückbekommen hat. Sie war ihm 1979 nach der Veröffentlichung seines Romans »Das Buch vom Lachen und Vergessen« entzogen worden. Es ist eine späte Wiedergutmachung, die den 90-Jährigen in Paris erreicht hat. Und das war der Büchermarkt vom heutigen Mittwoch. Mehr Literatur gibt es heute Abend in unserer Lesezeit. Hier eine Hörprobe.
Ich will nicht fliegen. Nadja hat recht, ich hätte wie Vince aus der Wohnung ausziehen, wir hätten sie auflösen sollen. Dann müsste ich jetzt nicht zum Flughafen fahren, ins Flugzeug steigen, zu Nadja nach Frankfurt fliegen. Ich will nicht. Lieber knete ich den Riemen meiner Tasche, in dieser Küche, auf diesem Stuhl, immer hier. Am Ende des Flurs stehen die drei restlichen Umzugskartons von Vince. 10, 11, 12, 13 Jahre in Kartons. Haben wir hier wirklich so lange zusammengewohnt? Im Treppenhaus riecht es scharf nach Essig. Die letzten Stufen glänzen nass. Ein Mann bringt einen Lappen aus, er habe frisch gewischt. Wir stehen da, ich auf halber Treppe, er unten vor dem Treppenabsatz und schauen auf das trockene Holz der Stufen.
Dennis Utlu liest heute Abend aus seinem neuen Roman »Gegen Morgen«. Es geht darin um eine Freundschaft, um das Finden und Verlieren von Personen, die uns nahestehen, und auch darum, wie die Vergangenheit in die Gegenwart hineinwirkt. All das um 20.30 Uhr in unserer Lesezeit. Hubert Winkels begrüßt dir dann im Mikrofon. Und hier geht's jetzt weiter mit Forschung aktuell. Unter anderem mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs über grüne Gentechnik und was das für Landwirte und die Wissenschaft bedeutet. Dazu begrüßt sie dann Ralf Krauter. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.